Heft 12, Bethanien. 1. Nach der Kreuzigung. Im Hause eines Templers. Durch die Straßen von Jerusalem wankte ein junger Priester. Er stand noch unter dem Schrecken des auf Golgatha Geschehenen. Und das Beben der Erde sowie die ungewöhnliche Finsternis verursachten in ihm eine Furcht, die sich fast zur Todesangst steigerte. O Jesus, du hast ausgelitten. Doch mir hast du heute meine schwere Schuld gezeigt. Wenn ich doch gut machen könnte, was ich in meiner Unerfahrenheit dir angetan. O Jehova, wenn wir nun einen Unschuldigen gerichtet haben, wie wirst du uns strafen? Nun kam er an die elterliche Behausung. Auf sein Klopfen öffnete seine Schwester, sah ihm ins Gesicht und fragte erschrocken: Wo kommst du her, Ruben? Die Mutter ist voll Angst und Sorge um dich und fast krank geworden. Ach, lass mich in Ruhe. Ich bin wie gefoltert. Ich muss allein sein. Aber Ruben, Mutter verlangt so sehr nach dir. Morgen, Schwester. Heute vermag ich es nicht. Denn ich habe Erschütterndes erlebt beim Tode eines Unschuldigen. Grüß die Mutter. Gute Nacht. Nun war er allein. Allein mit sich und seinem Gewissen. Immer wieder drangen die Worte Jesu peinigend in sein Inneres. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diesen Menschen haben wir gerichtet. O Gott, o Jehova, warum waren wir nur so blind? Warum haben wir dem Hohepriester alles geglaubt? Lange und bange Stunden verbrachte er in diesem qualvollen und zerrissenen Zustand. Immer sah er den Blick Jesu auf sich gerichtet, mit der stummen Frage: Was tat ich dir, dass du dich an meinen Schmerzen freuen wolltest? O Jesus, vergib mir, ich habe dich nicht kennen wollen, bat er laut. Doch nun ist es zu spät. Der alte Vater aber fand in dieser Nacht auch keine Ruhe, denn seine Frau lag wie im Fieber, da sich die innere Zerrissenheit ihres Sohnes unbewusst auf ihre Seele legte. Endlich tagte der Morgen und sie verlangte sogleich nach Ruben. Beruhige dich, Mutter. Ruben schläft noch, sprach Ruth. Deine Angst war unbegründet. Bald kommt er zu dir. Ruth besorgte nun das Morgenmahl. Da kam Ruben in die Küche und sprach: Schwester, ich muss euch verlassen. Ich fühle mich wie Kain und muss ruhelos vor mir selber fliehen. Denn gestern half ich Jesu morden. Er aber war doch Gottes Sohn. Ruben, wir Frauen durften ihr nie etwas sagen über den euch so verhassten Nazarener. Und nun ihr endlich am Ziel seid, klagst du dich an? Weißt du, wie schwer die Mutter um deinetwillen gelitten hat? Mutter hat die Nazarener tief verehrt und sagte noch gestern, Er wird alle seine Feinde zermalmen und sie wie Spreu in alle Winde zerstreuen. Wir wissen nicht, wie es um ihn steht, da wir uns eingeschlossen hielten. Aber um dich hat Mutter so sehr gebangt. Nun willst du uns verlassen? Dies wäre der Mutter Tod. Liebe Ruth, könntest du dich in meine Lage versetzen? So würdest du sagen, ja, fliehe. Fliehe vor dir selber, denn du hast dich an dem Heiligen Gottes versündigt. Und diese Sünde fordert Sühne. Dies verstehe ich nicht. Du hättest Jesus morden helfen? Wie kannst du dich selber dieser Schuld bezichtigen? Ich meine, das hätte doch der hohe Priester zu bestimmen. Schwester, du kannst von dem Nazarener nur das wissen, was der Vater und ich hier im Hause besprachen. Aber es war ja alles ganz anders. Um mich zu verstehen, will ich dir mein Herz öffnen. Und du magst hineinschauen, wie es darin aussieht. Also, Jesus ward verurteilt. Im Tempel hatten alle ihre Freude darüber. Wie man dann mit dem Verurteilten umging, das gefiel mir ja nicht. Doch was wollte ich ändern? Ich folgte dem Zug und sah mit kalten Augen den Schrecken, den mancher erlebte, weil sein Freund und Helfer ihm genommen wurde. Das Wehklagen der Frauen berührte mein Herz nicht, denn in mir war es noch tot. Endlich war Golgatha erreicht und die Kreuzigung begann. Hier war ich begierig, wie Jesus sich wohl verhalten würde. Aber da erlebte ich etwas, was ich nicht für möglich gehalten hatte. Ich sah das auf der Erde liegende Kreuz und sah Jesus und erbebte in diesem Augenblick. Ich sah die Kreuzigung und wollte Einspruch erheben, aber ich war wie gelähmt. Als die Knechte endlich unter vielen Mühen das Kreuz aufrichteten, muss Jesus ohne Besinnung gewesen sein. Denn es dauerte eine ganze Weile, bis sich seine Brust wieder hob und senkte. Dann rief er laut, »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Da, Schwester, fiel eine Binde von meinen Augen. Und meine Schuld wurde mir offenbar. Denn ein Schuldiger stirbt anders. Nur einer, der bei den Menschen um Liebe und Verstehen ringt, kann so sterben. Ich wollte mich beschämt davonschleichen. Aber die römischen Soldaten ließen niemanden gehen. Blutenden Herzens musste ich mit ansehen, wie ein Unschuldiger grauenvoll litt. Nur weil wir glaubten, er sei dem Tempel gefährlich. Du kannst dir die Angst derer nicht vorstellen, die aus Neugierde mit hinaus nach der Schädelstätte geeilt waren, als nun die Erde erbebte. Als es finster wurde und die drei Kreuze schwer anklagend in die Höhe ragten. Denn um die Kreuze war es nicht finster. Kannst du nun meine Zerrissenheit verstehen und meine Furcht, wie Jehova uns noch richten wird? Es ist erschütternd, was du mir erzählt hast. Doch willst du nicht mit dem Vater sprechen? Ich kann dir nur sagen, wenn der Nazarener allen vergeben hat, wie du erzähltest, so hätte er ja auch dir vergeben. Wenn du aber in dir noch Schmerz und Reue fühlst, so gehe doch zum Hohepriester, damit er dir wieder Ruhe und Friede gebe. Ich möchte dich aber bitten, sprich zuerst mit dem Vater, schweige aber vor der Mutter. Und mit dem Fortgehen, da besinne dich auf deinen Gehorsam, den du als Diener Jehovas, Gott und den Eltern schuldig bist. Und nun komm, Ruben. Die Mutter wird erst ruhig, so sie mit dir gesprochen hat. Beide traten ins Schlafgemach, und die Mutter sprach erfreut: O Jehova, dir Preis und Dank, mein Sohn lebt und ist gesund. Nun werde auch ich wieder froh. Ruben fragte liebevoll: Mutter, warum sorgst du dich um meinetwillen? Liegt unser aller Leben nicht in der Hand Jehovas? Ja, mein Sohn, doch hättest du den Glauben, den Jehova fordert, so wärest du gestern ferngeblieben, als man den Heiligen Jehovas gefangen nahm. Nun frage ich dich, Ruben, wo ist der Heilige Gottes? Und du, bist du verschont geblieben von seiner Macht und Stärke? Rede, mein Herz kann nicht zur Ruhe kommen, so ich nicht die volle Wahrheit weiß. Mutter, fasse dich. Jesus ist tot, ist vom Tempel gekreuzigt worden. Doch Vater und ich sind genauso schuldig wie die anderen Templer. Erst heute weiß ich, er war Gottes Sohn. Unschuldig hat er diesen Tod erleiden müssen. Darum bleibt kein anderes Urteil für mich übrig. Ich bin mitschuldig an seinem Tode. Wie Vater darüber denkt, weiß ich nicht, denn seit gestern sah ich ihn nicht mehr. Die Tür zum Nebengemach aber war offen, und der Vater hatte jedes Wort gehört. Darum trat er nun unter die Seinen und fragte: Wessen klagst du dich an, Ruben, und auch mich, hier am Lager deiner kranken Mutter? Bist du dir überhaupt bewusst, was du in deiner Erregung alles gesagt hast? Mir entging kein Wort. Vater, dann brauche ich ja nicht mehr zu wiederholen, wessen ich mich anklage. Hättest du erlebt, was ich gestern auf Golgatha erleben musste, würdest du mich vielleicht besser verstehen. Aber ihr seid ja trunken vor Freude, dass es euch gelungen ist, diesen Heiligen Gottes zu vernichten, dass ich mit zugestimmt habe beim großen Rat. Bereue ich tief und betone offen, dass ich büßen will, bis Jehova mein Herz wieder ruhig macht. Darum kann ich nicht mehr im Hause, nicht mehr in Jerusalem bleiben, denn das Kreuz von Golgatha ist mein Richter. Ruben, beruhigte der Vater, das Beben der Erde und die Finsternis haben wohl diese Furcht und diese Gedanken in dir aufsteigen lassen. Lass den Sabbat und nach Sabbat vergehen, dann wirst du dich genauso freuen wie wir, dass die Gefahr der Vergiftung unserer heiligen Lehren durch den Nazarener endlich ein Ende hat. Vater, du lästerst Gott und entehrst den Unschuldigen. Ein Mensch, der für seine Peiniger und Mörder in der schwersten und schmerzlichsten Stunde seines Lebens noch Gedanken der Verzeihung hat und sie in Worte edelster Fürbitte kleidet, kann kein Feind unserer Gotteslehre sein. Ihr aber wollet euren Irrtum nicht einsehen. Darum ladet ihr alle Schuld auf diesen göttlichen Dulder. Vater, es ist immer dasselbe, wessen ihr ihn beschuldigt. Und ich verblendete, ich glaubte euch und stimmte von Herzen eurem Urteil zu, in der Annahme, Jehova und dem Volke einen guten Dienst zu erweisen. Ruben, du bist mein Sohn, und ich als dein Vater mahne dich an deine Pflicht als Sohn. Du hast dich jeden Vorwurfs zu enthalten. Was der Tempel beschlossen hat und was wir gut hießen, ist richtig. Niemand kann auftreten und sagen, dass wir verkehrt gehandelt hätten. Wo war denn Jesu Macht und Herrlichkeit? Wo waren alle seine Freunde? Zerstoben in nichts. Denn noch lebt der Gott unserer Väter und hat uns, seinen Dienern, das Rächeramt übergeben. Vater, es hat keinen Zweck, dass wir weiterreden. Denn du stehst ganz auf der Seite des Tempels. Ich aber trenne mich von euch und werde bei anderen nach Trost, Vergebung und Frieden suchen. Ich habe dem sterbenden Jesus in die Augen geschaut und fühle noch immer seinen anklagenden Blick. Und mir ist, als wenn von seinem Blick und von seinen Augen mehr Heil ausginge als vom ganzen Tempel und seinen Dienern. Du bleibst, sprach Ennos streng, und verlässt das Haus nicht. Auch du bist von dem Nazarener beeinflusst. Du bist mir ein Ärgernis. Und deshalb wollen wir heute fasten, damit wir nicht noch mehr Schuld auf uns häufen. Du, Ruth, bleibst bei der Mutter, ich aber gehe in den Tempel. Ja, gehe nur in deinen Tempel, sprach die Mutter. Was fragst du nach den deinen? Dir ist der Tempel alles, aber wir sind dir nichts. Sterben könnte man, dann sprichst du immer noch, im Tempel ist man Gott am nächsten. Mit Ruben kann ich nun endlich offenen Herzens reden. So bist wohl auch du erfüllt von der Lehre des Nazareners, erwiderte Ennos böse. Aber wartet nur. Bald werdet ihr die starke Faust des Tempels spüren. Rechne ja nicht auf Rücksicht, weil du mein Weib bist und mir Kinder geboren hast. Es fehlt nur noch, dass auch du, Ruth, sagtest, ich bekenne mich zu dem Nazarener. Ruth sprach sanft, Vater, aus deinen Worten klingt nur Hass, und in all den letzten Monaten hörten wir nichts anderes von dir. Hättest du gestern Abend Ruben gesehen, so würdest du wohl deinen Worten einen anderen Ausdruck geben. Denn Ruben muss etwas erlebt haben, was uns allen noch unbegreiflich ist. Zu dem Nazarener kann ich mich nicht bekennen, weil ich noch nicht mit ihm zusammengekommen bin. Dank deiner Wachsamkeit. Wenn ich mir aber den Hass überlege, der in allen Dienern Jehovas lebt, dann, Vater, graut mir vor euch. Aber gehe nur ruhig in den Tempel. Ich sorge mit Ruben für die Mutter. Ärgerlich verließ der alte Priester, ohne ein Mahl genommen zu haben, das Haus. Ruben war über seinen Vater erbittert und sprach grollend: Es ist immer dasselbe. Darum kann ich nicht hier bei euch bleiben. Doch heute wird Vater nicht so bald zurückkommen, und so bleiben wir noch in Liebe zusammen. Die Schwester ermahnte ihn: Ruben, nun sei aber nicht mehr so verbittert, denn es muss doch ein günstiges Zeichen für dich sein, dass du immer noch den Blick des Gekreuzigten fühlst. Mutter und ich haben oft über Jesus gesprochen. Wir konnten zwar auch nicht alles glauben, was wir von anderen über ihn hörten, aber eines muss wahr sein. Nie hat er etwas Liebloses über einen Menschen gesagt. Darum denke ich, brauchst du dir keine Vorwürfe zu machen. Er wird auch dir verziehen haben, wenn er am Kreuze ausrief, wie du sagtest: Vater, vergib ihnen. Als die Magd uns gestern erzählte, Jesus sei dem Hohen Rate gefangen vorgeführt worden, schickten wir sie sogleich wieder fort, um Weiteres zu erfahren. Sie brachte uns die Botschaft: Er wird gekreuzigt werden. Ruben klagte: Mutter, ein Weh lebt in mir, wie ich es noch nie empfunden habe. Was nützt mir eure Liebe, da ich mir nicht vergeben kann? Wie oft hätte ich Gelegenheit gehabt, mit dem Nazarener zusammenzutreffen. Aber ich wollte nicht. Ich ging ihm aus dem Wege. Mein eingeimpfter Hass ließ mich die Gelegenheit nicht wahrnehmen. Doch nun ist es zu spät. Die Mutter bat: Ruben, denke daran, dass Jesus' Sendung noch nicht zu Ende sein kann. Lebt er auch nicht mehr, so hatte er doch Vorsorge getroffen und hat sich Jünger erwählt. Diese Jünger werden bestimmt nicht zu allem schweigen. Überhaupt wollen wir erst abwarten, wie sich ganz Israel zum Tode Jesu stellt. Denn er war ja aller Freund und Wohltäter. Ruben lächelte: Mutter, deine Worte sind wie Balsam auf mein wundes Herz. Du hast wohl auch zu denen gehört, die Jesus so lieb hatten, und hast in ihm den Messias erschaut. Ja, mein Sohn, ich liebe ihn auch jetzt noch. Und sein Tod kann diese Liebe nicht zum Erlöschen bringen. Ich habe immer gehofft, auch euch noch überzeugen zu können von seiner wahrhaft göttlichen Sendung. Aber nun ist er doch ein Opfer seiner Feinde geworden. Aber mich, Mutter, wolltest du doch nicht überzeugen, sprach Ruth. Wohl sprachst du manchmal sehr lieb und gut von Jesus, aber von einer Bekennerin für ihn und seine Lehre. Hast du mich nichts merken lassen? Kind, ich hatte meine Gründe, indem ich Vater und Ruben fürchtete. Ich hoffte auf einen günstigen Zufall, aber nun ist Jesus tot. Und wir wollen abwarten, was weiterhin geschehen mag. Am späten Abend erst kehrte der Vater aus dem Tempel heim, doch sein kalter, triumphierender Blick tat allen weh, weshalb sie sich zeitig zurückzogen. In Ruben vollzog sich in dieser Nacht eine gewaltige Wandlung. Nach stundenlangem Ringen mit sich schlief er erst gegen Morgen ein, und beim Erwachen schien alles um ihn so viel heller zu sein. »O Gott«, fragte er, »was habe ich nur in dieser Nacht erlebt? Wo war ich denn in meinen Träumen?« Beim Morgenmahl ohne den alten Vater erzählte nun Ruben lebhaft: »Lange sehnte ich vergeblich den Schlaf herbei und musste immer wieder über meine ganze Lage nachdenken. Da fühlte ich auf einmal wieder den Blick des Nazareners auf mich gerichtet. Sein Auge blickte so mild, doch war es mir, als ob der stumme Schmerzensausdruck um seinen Mund sagen wollte: Habe ich noch nicht genug um dich gelitten? Da brach mein ganzes Ich schmerzlich zusammen, und ich rief flehend: Jesus, kannst du wirklich mir vergeben? Denn auch an meinen Händen klebt dein Blut. Da war es mir, als wenn ich nochmals hörte: Vater, vergib ihm. Er wusste nicht, was er tat. Endlich kamen mir erlösende Tränen, und ich schluchzte: O Jesus, so du wirklich noch bist und mir vergeben kannst, da will ich mich an deine Jünger wenden und von ihnen lernen, wie ich meine Schuld gut machen kann. Da zog durch meine Kammer ein Wohlgeruch, und wie weggehaucht war all mein Seelenschmerz. Ich labte mich an diesem wundersamen Duft und schlief ein. Und nun hört, was mir träumte. Von zwei Knaben werde ich geführt auf einen hohen Berg. Die Sonne umstrahlt die ganze Gegend, und ich sehe, wie zahllose Scharen lichtgekleideter Wesen sich uns nähern. Ich wollte die Knaben fragen, da legte einer seine kleine Hand auf meinen Mund und zeigt mit der anderen nach all den Scharen, die zu uns hinaufpilgern. Wo wollen sie wohl alle hin, denke ich still. Sie haben doch kaum Platz hier oben. Die Knaben führen mich nun nach einer anderen Seite des Berges, und auch von dort ziehen unzählbare zu uns nach oben. Als die ersten uns schon ganz nahe sind, stehen plötzlich alle still, drehen sich um und schauen nach der Niederung. Und jetzt erst sehe auch ich in die wunderschöne Ebene unter uns. Da durchzuckt ein heller Blitz das ganze All. Aus den Wolken lösen sich lichte Gestalten und sammeln sich auf der Erde am Fuße unseres hohen Berges, und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen und ruft in die lautlose Menge: Heute ist eure heiße Sehnsucht erfüllt. Endlich ist die Zeit gekommen, wo eurer Liebe keine Fesseln mehr angelegt sind. Ihr alle habt das leere Grab geschaut, habt euch überzeugt, dass der Tod und die Grabesnacht keinen Anteil an mir haben. Was euch allen unbegreiflich schien, ist erfüllt. Ich habe den Tod überwunden. Überwunden für alle, die da guten und willigen Herzens sind. So wie ich nun Brüder im Erdenleben erfüllen werde, mit diesem Überwindergeiste, so werde ich euch erfüllen, mit Kraft und Weisheit, aus meiner ewigen Liebe. So setzet nun mein Werk fort. Das ganze All, es steht euch offen. Es gibt nun kein Hindernis mehr. Denn mein Geist ist der Siegergeist, ist das Leben, welches immer wieder neues Leben schafft. Was der Erde ich als Eigentum gegeben, dürft ihr tragen in alle Welten, in alle Sonnen. So wie euch jetzt eine Sonne spendet ein wunderbar herrliches Licht, so werdet ihr Lichtspender manchen Sonnen. Ihr habt erlebt, der Liebe größtes Wunder auf dieser armen Erde. Durch mich ist nun alle Armut befähigt, das herrlichste Leben sich zu eigen zu machen. So gebet allen Kunde von mir und lasset euch treiben von dem Geiste, der mich trieb. Und vollendet, was ich begonnen. Mein Segen und meine Liebe sei euer Teil. Verschwunden waren alle. Nur die zwei Knaben waren noch bei mir. Der Berg schien nicht mehr so hoch. Und als ich mich umsehe, bin ich auf dem Ölberge. Dann spricht der eine Knabe: Wundere dich über nichts. Was du eben schauen durftest, war Gnade, die nur wenigen zuteil geworden. Da du um Verzeihung gebeten hast und gut machen willst, so gab der Herr dir den Beweis seiner Liebe. Und die Antwort, dass er deine Liebe annimmt, dass wir dir das Überherrliche nicht länger zeigen dürfen, liegt an dir, da deine Seele noch zu fest mit dem Irdischen und Materiellen verbunden ist. Aber noch ist diese Gnade nicht zu Ende. Darum komm, auch du darfst einen Blick werfen in das Grab und sollst in deiner Seele Grund zeichnen, das mächtigste aller Wunder. Er hat den Tod überwunden. Rasch sind wir angelangt. Tausende ziehen vorüber und blicken hinein in das Grab. Und so habe ich Muße, alle diese Gestalten mir anzusehen. Alle Völker und Stämme müssen sich hier zusammengefunden haben. Doch über allen lagert ein tiefes Schweigen. Zwei herrliche Gestalten in strahlenden Gewändern halten mit ihrem Blick alle in Ordnung. Aus dem Grabe aber leuchtet ein helles Licht und erhellt matt die Höhle. Ein Wohlgeruch duftet uns entgegen, und ich sehe zwei Jünglinge freundlich grüßen. Wir alle sammeln uns um das Grab. Da spricht ein Engel: Höret und vernehmet das Wort, welches die ewige Liebe für euch mir ins Herz legt. Die Liebe zu euch und allen Menschen war die Triebkraft zu diesem gewaltigen Opfer. Was ihr nicht glauben wolltet, ist Wirklichkeit geworden. Der Herr lebt und wird ewig leben. Und wir alle dürfen mit ihm leben. Aber diesem Leben sind Bedingungen gestellt. Und diese lauten: Lebet, wie der Herr gelebt, und folget seiner Lehre nach, im rechten Geiste, wahrer Demut und Hingebung. Dann werdet ihr alle inne werden. Er ist der Herr, und ihr seid zu seinen Kindern berufen und zu Trägern seines Geistes. Der Frieden des Herrn aber sei euer Teil. Die beiden Knaben führen mich noch ein Stück Weges, und beim Abschied sagt der eine noch: Wenn du dieses eben Erlebte dir zu eigen machen willst, dann denke nicht mehr so viel an dich und an deinen besonderen Kummer, sondern lebe für Jesus. Er lebt auch für dich und schuf dir Mittel zu deiner Erlösung. So eigne du dir diese Mittel an und lebe nur für Jesus. Dann wird er bald auch deinem Grabe entsteigen, in welchen du ihn legtest, in dir. Gottes Segen mit dir. Ich war allein und wollte unserer Behausung zu eilen, dachte noch über all das Erlebte nach und gewahrte nicht, wie mir zwei finstere Männer folgten. Als sie mich einholten, fragte der eine: Wo kommst du her, dass du so glücklich aussiehst? Ich antwortete: Vom Grabe Jesu, welches leer ist, das aber von Engeln bewacht wird. Da schlug er mich nieder und schrie: Du Lügner, willst du mir Märchen erzählen? Flehend rief ich in meiner Not: O Jesus, hilf mir! Im selben Augenblick stand schon mein kleiner Knabe bei mir, und vor seinem festen, sehr ernsten Blick entflohen die beiden. Ich erwachte und bedauere noch jetzt, dass es nur ein Traum war. Mein Sohn, sprach die Mutter beglückt, ist der Traum nicht auch ein Himmelsgeschenk? Und steht nicht geschrieben, dass sich der Herr auch durch Träume offenbaren kann? Mir hast du damit viel gegeben. Darum danke ich dir und dem ewigen Gott für alles eben Gehörte. Der Vater aber hatte auch jedes Wort gehört, trat durch die angelehnte Tür und sprach erregt: Mir habt ihr auch genug gegeben, denn es wird Zeit, dass ich euch zur Besinnung bringe. Hier herrscht nur einer, und dieser bin ich, und ich bestimme über euer Tun und Denken. Gelobt sei Gott, dass dieser Nazarener nicht mehr lebt und keinen Schaden mehr anrichten kann. Du Ruben und ich, wir gehen sogleich in den Tempel. Der hohe Priester wird sich wundern, in dir einen Abtrünnigen kennenzulernen. Vater, ich gehe mit dir, sprach Ruben ernst, um euch allen zu sagen, wie verblendet und irregeleitet ihr seid. Was kann mir noch der Tempel zufügen? Hat er nicht meine Seele vergiftet mit dem ewigen Hass? Hat mir dauernd gedroht, so ich nicht im blinden Gehorsam mich fügte? Während der Herrliche und Erhabene uns eine neue Lehre brachte, die uns allen Unsagbares schenken wollte. Ihr glaubt, Jesus getötet zu haben, aber er lebt und wird immer leben. Schweige, du Ehrloser! Ich weiß jetzt, ihr alle seid ungetreu und Verräter des Tempels. Ich kenne nur ein Ziel, und dieses lautet die Giftsaat des Nazareners. Tod für ewig tot zu treten. Gut, Vater, tue nach deinem Willen. Ich aber sage dir jetzt in dieser Morgenstunde, Jesus ist schon Sieger, denn sein Grab ist leer. Schweige! Meine Geduld ist zu Ende. Ängstlich schwiegen, so böse sahen sie den Vater noch nie. Da sprach Ruben: Wir wollen uns nicht fürchten, sondern hoffen auf den ewigen Gott. Ich mache mich fertig und gehe mit nach dem Tempel.